Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. In der heutigen Sonderfolge möchte ich Band 2 der THM Buchreihe besprechen mit dem Titel Projekt Gedankenschnüffler. Auch dieses Buch stammt aus dem Jahr 1985 und ist im Schneider Buchverlag erschienen. Das Titelbild ist generisch, man sieht höchstwahrscheinlich Tom, wie er angstvoll auf einen beleuchteten Computermonitor starrt. Den Klappentext finde ich sehr gelungen, der macht neugierig. Es beginnt gleich mit der Aussage, dass es einen Diebstahl bei Tom gegeben hat. Und danach wird der Klappentext in Frageform weitergeführt, was mir immer sehr gut gefällt. Kann Tom seinen besten Freund retten? Was hat es mit diesen komischen Computerspielen auf sich? Und was wollen die Leute mit dem Tempest-T? Die Geschichte startet in Stanton, einer fiktiven Stadt im Norden von Amerika, im Haus der Benson. Mike, Laura und ihr Sohn Tom sitzen beim Frühstück. Und Mr. Benson wundert sich, was denn diese ominöse Nachricht auf der Telepost zu bedeuten habe. Er, also Mr. Benson, solle nicht zu einer bestimmten Tagung gehen. Aber weder seine Frau noch sein Sohn können mit dieser Nachricht irgendetwas anfangen. Sie haben sie nicht geschrieben und so wird das Thema schnell fallen gelassen und Herr und Frau Benson gehen zur Arbeit. Tom bleibt zu Hause und schaut sich den Telepostcomputer an. Er schraubt ihn auf, er ist ja Hardware interessiert. Seine Freunde Rick und Mona kommen vorbei. Aber auch die können auf den ersten Blick keinen Fehler feststellen. Das Auffällige an der Nachricht ist aber, egal was man mit der Nachricht macht, ob man sie als gelesen markiert, ob man sie ausdruckt, sie erscheint immer wieder, gerade so, als ob sie extern irgendwie in den Speicher des Telepostcomputers eingespeist würde. Während die drei so an dem Gerät herumschrauben und nachdenken, sehen sie durchs Küchenfenster eine Gestalt, die das Grundstück der Bensons betritt. Allerdings geht diese Gestalt nicht zur Haustür, sondern sie geht direkt zu Toms Werkstatt nebenan. Die drei befürchten, das könnte ein Einbrecher sein. Tom und Rick schleichen sich aus dem Haus und gehen ebenfalls zur Werkstatt. Im Garten wird Rick sofort von einem Hund angefallen, bis der Besitzer ihn zurückruft. Der Mann stellt sich vor, er heiße Strong und er sei auch kein Einbrecher, er sei nämlich hier, um mit Tom zu reden. Mona, die auch dazu gekommen ist, merkt richtigerweise an, so eine Bestie, die auf fremden Grundstücken Leute anfällt, gehöre an die Leine, aber das tut der Mann nur lapidar ab und entschuldigt sich. Dann erzählt uns Mr. Strong, warum er hier ist. Er arbeite in einer Regierungsbehörde und habe dort Informationen über eine Firma namens Megadapt bekommen, die in Stanton ansässig ist. Laut Werbung führt diese Firma keine militärische Forschung durch, seinen Daten, die er eingesehen hat, aber wohl doch. Und damit wolle er mit THM reden, denn er habe sie im Fernsehen gesehen. Und hier wird im Buch jetzt direkt Bezug auf Band 1, Geheimprogramm Bienenstich, das ich ja vor kurzem besprochen habe, eingegangen. Nach dieser Eröffnung allerdings geht Mr. Strong sofort wieder, er bestellt sich ein Taxi und die drei Freunde bleiben zurück, aufgeregt. Sie fragen sich im Moment noch nicht, was denn ein erwachsener Mann eigentlich von ihnen wollte, wenn es um solche Dinge wie militärische Forschung geht, warum dieser Mann dann zu diesen Jugenddetektiven geht und nicht zu irgendwelchen anderen Regierungsstellen oder der Polizei. Das fällt ihnen hier noch nicht auf. Die drei gehen dann rüber zu den Powells, also zu den Eltern von Rick und Mona, essen dort zu Mittag. Miss Powell erzählt ihrer Tochter dann noch von einer, wie sie findet, seltsamen Begegnung in der Stadt mit den Bensons. Die beiden Familien sind ja gut befreundet. Die Bensons seien im Wagen gesessen, Miss Powell habe gewunken, aber die andere Familie habe nicht reagiert und es sei noch ein unbekannter Mann mit im Auto gewesen. Nach dem Essen geht Tom nach Hause. Jetzt ist die persistente Nachricht auf der Telepost verschwunden. Dafür wandern dort jetzt grafische Muster über den Bildschirm. Ich habe mir das dann so vorgestellt, vielleicht eine Art früher Bildschirmschoner oder, was ich als eine der ersten Programme in meinem Schneider programmiert habe, sind Bézier-Kurven, die sich fächerförmig über den Bildschirm bewegen. Aber prinzipiell sieht es im Moment immer noch so aus, als ob das Telepostgerät nicht wirklich sauber funktioniert. Dann kommt Rick rüber und schlägt vor, die beiden sollen doch an ihrer neuen Erfindung, die hier noch nicht weiter thematisiert wird, arbeiten. Denn Rick und Tom wollen an der Stantoner Wissenschaftsausstellung teilnehmen. Die ist in naher Zukunft und wird in der High School von Tom und Rick durchgeführt. Als sie dann in die Küche gehen, denn dort lag das Gerät, stellen sie mit Schrecken fest, das Gerät ist weg. Und jetzt werden sie misstrauisch, jetzt ist ihnen klar, Mr. Strong habe sie höchstwahrscheinlich abgelenkt, damit Komplizen von ihm eben dieses Gerät stehlen können. Und das ist der Diebstahl, der auch im Klappentext schon angesprochen ist. Mir gefällt es immer sehr gut, wenn es in Büchern sehr rasch zur Sache geht und wir jetzt schon direkt ein Thema haben, warum THM ermitteln. Die beiden Jungen fangen sofort an zu ermitteln. Tom kann bei der Taxigesellschaft erfahren, wohin Mr. Strong gefahren ist, nämlich zur Firma Megadapt. Da Rick schon 16 ist und einen eigenen Wagen hat, fahren die Jungs nun auch zu eben jener Firma in Stanton. Tom programmiert vorher noch Mr. Chips, den kleinen Hausroboter, so um, dass der nun seine Werkstatt besonders bewacht. Bei Megadapt angekommen, parkt Rick etwas weiter entfernt, bleibt im Wagen, beobachtet die Firma, während Tom Nägel mit Köpfen macht. Er geht zum Pförtner und fordert ein Gespräch mit Mr. Strong. Nach einigem Hin und Her erhält er eine Ausweiskarte, wird in den Wartebereich geleitet und sitzt dort zuerst mal eine halbe Stunde rum. Während dieser Wartezeit hört er die ganze Zeit im Gebäude einen hochfrequenten Ton. Er vermutet, es sei Ultraschall zur Überwachung oder vielleicht auch als Jammer, damit man über Richtmikrofon die Gespräche von außen nicht abhören kann. Nach einer gewissen Wartezeit kommt ein Mann, allerdings nicht Mr. Strong, sondern der Sicherheitschef von Megadapt, der sich als Mr. North vorstellt. Er entschuldigt sich, dass es so lange gedauert habe, aber sie mussten erst noch Erkundigungen über Tom einziehen. Tom erklärt ihm nun, dass, nachdem Mr. Strong sein Haus verlassen habe, ein Gerät bei ihm fehle. Und Mr. North versteht das auch richtig. Tom beschuldigt Mr. Strong des Diebstahls. Der Sicherheitschef tut das lapidar ab mit den Worten, Strong sei ein sehr renommierter Wissenschaftler. Was könne der schon bei einem Jungen wie ihm, Tom, finden? Allerdings müsse Tom nun warten, bis Mr. Strong zurückkäme. Der sei gerade verhindert. Tom darf die Firma nicht verlassen. Man geleitet ihn in einen anderen Wartebereich. Und auf dem Weg dahin schaut er durch ein Gebäudefenster. Er sieht Mr. Strong, wie der auf dem Fahrersitz eines Wagens Platz nimmt. Das ist aus zwei Gründen auffällig. Denn zum einen ist Mr. Strong blind, wie man in der ersten Szene erfahren hat. Und zum anderen ist es der Wagen seines Vaters, also Mike Bensons. Währenddessen ist Rick ja draußen im Wagen und beobachtet die Firma. Ihm wird ungeduldig. Er telefoniert jetzt mit seiner Schwester zu Hause. Hier ein nettes historisches Detail aus dem Buch. Er muss zuerst schauen, ob er eine freie Frequenz findet. In der damaligen Stantoner Zeit war es wohl so, dass das Funknetz noch nicht besonders leistungsfähig war. Das heißt, man hatte nur eine begrenzte Anzahl von Funkfrequenzen, ähnlich wie wenn man über Leitungen telefoniert. Heutzutage mit Voice over IP, sehr schnellen Netzen und vor allem dem Konzept von Datenpaketen ist das natürlich völlig anders. Da geht ja alles quasi über dieselbe Frequenz, aber weil es so schnell geht, täuscht es vor, als wären es immens viele Leitungen. So weit war Stanton in der damaligen Zeit wohl noch nicht. Mona erzählt ihm nun, dass vor dem Haus der Bensons ein Wagen steht mit einem Mann drin, der das Haus beobachtet. Sie kann über die Datenbank der Zulassungsstelle herausfinden, das Auto gehöre zu Megadapt. Es wird jetzt hier nicht genau gesagt, ob die Datenbank der Zulassungsstelle für alle zugänglich ist oder ob sie sich reinhackt. Wir erhalten hier jetzt auch noch eine zeitliche Einordnung, denn Rick sieht in diesem Moment, wie Mr. Strong im Wagen der Bensons vom Firmengelände wegfährt. Wir wissen also, dass die Handlungen im Moment parallel laufen. Dann überstürzen sich die Ereignisse. Rick verfolgt den Wagen mit Strong. Der fährt seltsamerweise in Richtung der Bensons, kommt dort auch wirklich an. Währenddessen ruft Mona die Polizei. Zum einen ist ihr der Wagen vor dem Haus der Bensons verdächtig. Zum anderen, wenn ein fremder Mann mit dem Wagen der Bensons fährt, dann ist der ja offensichtlich gestohlen worden. Außerdem wird nochmal Bezug genommen auf die Begegnung von Miss Powell in der Stadt. Sie hat ja die Bensons mit einem fremden Mann gesehen. Aktuell sind die Bensons jetzt nicht zu Hause, aber fremde Leute wandern in der Wohnung rum, haben seltsame Messgeräte. Jetzt sieht es also auch noch so aus, als ob Toms Eltern entführt worden seien. Allerdings passiert dann etwas Unverständliches, denn die Polizei redet ganz freundlich mit den Leuten vorm Haus der Bensons. Und nach einiger Mühe kann Rick auch mit Sergeant Dalby, der zuständige Polizist, den die Familien gut kennen, reden. Der beruhigt ihn, die Bensons seien mitnichten entführt worden und in der Tat, kurze Zeit später kommt die ganze Familie Benson, also Mike, Laura und Tom, an ihrem Haus an, in einem Taxi. Im nächsten Kapitel erfahren wir nun, woran Tom und Rick bauen. Es ist ein Gerät namens Tempest T. Es hat die Fähigkeit, elektromagnetische Wellen auszusenden und zu empfangen. Das klingt im ersten Moment also wie ein Funkgerät. Der Clou an der ganzen Sache ist aber, zum einen kann es sehr schwache Wellen empfangen und es hat noch einen sogenannten Decoder, um diese Wellen auch mit Sinn zu versehen. Man könnte das Gerät zum Beispiel verwenden, um damit die Streustrahlung von Computern aufzufangen und so herauszufinden, welche Programme dort laufen. Diese Streustrahlung wurde ja auch schon in Band 1, Geheimprogramm Bienenstich, kurz angesprochen und diese wurde in der damaligen Zeit auch erst kurz zuvor entdeckt. Tom und Rick hätten hier also wirklich eine bahnbrechende Erfindung gemacht. Jetzt wird auch klar, warum Megadapt sich für dieses Gerät interessiert. Megadapt führt nämlich wirklich militärische Forschung durch. Und wenn nun irgendjemand einfach von der Ferne ihre Rechner anzapfen könnte und herausfinden könnte, was sie da tun, dann sind natürlich Sicherheitsbelange betroffen. Mr. Strong erklärt auch, die Befürchtung, die er hatte, hat sich bestätigt. Sie haben das Tempest-T-Gerät schon etwas untersucht und auch irgendwelche Messungen bei den Bensons durchgeführt. Und durch diese alarmierenden, für die Firma alarmierenden Ergebnisse hat sich im Nachhinein auch gerechtfertigt, dass man so stark in die Privatsphäre der Bensons eingegriffen hat. Immerhin wurde Tom kurzzeitig festgehalten, die Eltern wurden festgehalten, das Haus wurde beobachtet und es wurde auch in das Haus eingebrochen und der Tempest-Tee wurde gestohlen. Persönlich finde ich, das ist eine sehr fragwürdige Argumentationslinie, zumal hier jetzt auch nicht gesagt wird, ob Mr. Strong Polizeibefugnisse hat oder ob er das, so wie es im Moment aussieht, als Mitarbeiter einer Privatfirma einfach so entscheidet. Das darf ich tun, die Privatsphäre, die Grundrechte der Bensons spielen keine Rolle. Außerdem ist ja auch nicht wirklich das Gerät das Problem, sondern die Streustrahlung. Wenn man diese also abschirmt, dann könnte der Tempest-Tee überhaupt nichts feststellen. Und später im Buch macht Tom genau das, indem er ein Gerät verwendet, was eine spezielle Abschirmung hat, sodass der Tempest-Tee eben keine Streustrahlung auffangen kann. Mr. Benson ist verständlicherweise sehr verärgert darüber. Man hätte doch einfach nachfragen können, dann hätten sie das Gerät rausgegeben. Außerdem klärt sich jetzt auf, Mr. Strong ist wirklich blind, aber er trägt ein sogenanntes mikrooptisches Implantat, was ihm Sehen erlaubt, also die Stentoner Version eines Netzhautimplantats. Und da habe ich ja auch schon beim Bienenstrich drüber gesprochen. TRM halten den Tempest nun auch zurück, allerdings nicht vollständig. Megadapt hat ein paar Teile ausgebaut, die sie noch genauer untersuchen wollen. Es wird jetzt hier leider nicht erklärt, was der Tempest T jetzt überhaupt noch kann. Kann er noch dekodieren? Kann er noch empfangen? Kann er noch aussenden? Oder geht gar nichts mehr? Danach allerdings wirft Mike Benson alle Leute raus. Danach zeigen TRM Mr. Benson noch den Tempest T. In heutiger Terminologie sieht es aus wie ein klobiger Laptop. Und Mike vermutet nun, dass dieser Tempest, der ja elektromagnetische Wellen aussenden kann, wahrscheinlich auch am Morgen dafür verantwortlich war, dass diese kryptische Nachricht in der Telepost erschienen ist. Irgendwie hat er wohl diese Nachricht ins Haussystem der Bensons eingespeist. Weil Mike ziemlich sauer ist, will er jetzt seine Connections nutzen. Er hat ja eine IT-Beratungsfirma und hat wohl auch Zugang zu behördlichen Datenbanken. Er wählt sich also von zu Hause in seinen Rechner in der Firma ein und von dort durchsucht er Datenbanken. Viel kann er nicht herausfinden, nur dass Megadap von einem Mann namens Dunn gegründet worden ist und auf dem Gebiet der experimentellen Technologien forscht, ein sehr allgemeiner Begriff. Es ist dann noch die Rede davon, dass es eine Liste von Teilcode-Nummern gibt, irgendwelcher Art, und aus diesen kann Mr. Benson auslesen. Das sieht so aus, als hätte Megadapt Aufträge vom Verteidigungsministerium. Und für Mike ist dann auch klar, dann müssen die hohe Sicherheitsfreigaben haben, und dann erklärt sich auch, warum sie in die Privatsphäre der Bensons so eindringen. Für Mike scheint es also dann völlig normal zu sein, dass das erlaubt ist. Danach kümmern sich TRM um Mr. Chips. Der ist bei der ganzen Sache beschädigt worden. Er war ja zur Bewachung der Werkstatt abgestellt. Wir erfahren im Lauf des Buches auch, dass er etwa 60 cm hoch ist, Raupenketten oder Räder an den Füßen hat und sich deshalb überall bewegen kann. Aber irgendjemand hat leider Platinen herausgerissen, sodass er seiner Funktion nicht mehr nachkommen kann. Tom versucht ihn jetzt zu reparieren und nach einer gewissen Zeit hat er auch erste Erfolge. Aber Mr. Chips bewegt sich wie eine Marionette. Mona lacht, und das hätte sie natürlich nicht tun dürfen. Tom wird super wütend. Für ihn ist Mr. Chips so eine Art Familienmitglied. Das hat mich sehr stark an die Hörspielserie 5 Freunde erinnert. Wenn irgendjemand Timmy, also den Hund von George, nur schief anschaut, dann wird sie ja auch wütend und sauer und aggressiv und hat, wie ihre Mutter öfters mal sagt, Launen. Dann schauen alle Nachrichten. Rick besonders, weil er sich verliebt hat in die neue Reporterin Lindy Woods. Und die stellt ein neues Spielhallenspiel vor. Es trägt den pompösen Namen Biofeedback Fractions. Das Spiel wird kurz beschrieben. Man sitzt auf einem sich drehenden Stuhl, hat einen Helm auf dem Kopf. Das Gerät stellt sich dann irgendwie auf die Alpha-Wellen des Nutzers ein. Dieser muss versuchen, eine Rückkopplung zu den Beta-Wellen zu erreichen. Und dann sei das Spiel erledigt. Ich muss gestehen, ich habe die Erklärung nicht verstanden. Rick allerdings findet die Beschreibung des Spiels so spannend, er will es unbedingt spielen, wenn es rauskommt. Am Ende des Tages schaut noch Sergeant Dalby vorbei und er bestätigt, Megadapt sei ein hohes Tier und er habe die Anweisung von seiner vorgesetzten Behörde bekommen, die Stentoner Polizei solle alles tun, was Megadapt verlange. Damit haben wir zum einen die Erklärung für Megadapts Vorgehen. Auf der anderen Seite hat der Autor hier auch elegant die Polizei aus dem Spiel genommen. Denn nun bleibt TRM ja gar nichts anderes übrig, als selbst zu ermitteln. Am nächsten Tag treffen sich TRM im Big Bite, das Stentoner Innenlokal für Jugendliche. Man bekommt dort alles, was das Herz begehrt, Burger, Shakes und Gerüchte. Tom und Rick erzählen, dass sie Mr. Chips in die Highschool gebracht haben. Er soll nämlich auch dort Wache schieben, wenn später irgendwann mal die Wissenschaftsausstellung ist. Und jetzt haben sie ihn hingebracht für einen Testlauf. Danach gehen die drei in die nahegelegene Spielhalle und fragen nach dem Biofeedbacks Fraction Spiel. Der Betreiber teilt ihnen aber mit, das sei noch nicht da, vielleicht in einer Woche. Es gäbe aber eine Vormerkliste. Tom und Mona haben aber keine Lust, aber Rick lässt sich draufsetzen. Mit Spielhallenspielen hatte ich jetzt selbst auch nie Berührung. Die gab es in meiner Heimatstadt in meiner Kindheit nicht. Das einzige Mal, dass ich einen Spielhallenspielautomaten live gesehen habe, war auf einer Computerausstellung, die Heike und ich besucht haben. Es ging um Computertechnik im Wandel der Zeit. Wir haben zum Beispiel auch einen riesigen Trommelspeicher gesehen, der aussah wie eine Waschmaschine. Und da gab es auch einen Arcade-Spielautomaten. Und ich glaube, es lief Pac-Man drauf, also das kleine Gesicht, was Punkte frisst. Haben wir kurz gespielt, aber das geht natürlich zu Hause am Heimcomputer viel einfacher. Danach gehen TRM nach Hause, fahren aber mit Miss Powell wieder in die Highschool, denn Tom und Rick müssen ja noch die Genehmigung für ihren Wissenschaftsstand beim Direktor beantragen. Miss Powell will einen Vortrag halten an der Schule über Didaktik im Mathematikunterricht. Das wird ganz genau beschrieben. Tom und Rick erhalten die Genehmigung, aber der Direktor bittet sie beim Megadub doch nachzufragen, ob sie den Tempest T auch wirklich ausstellen dürfen, wenn es da Sicherheitsprobleme gäbe. Danach schauen sich die drei noch in den Ausstellungsräumen die Exponate anderer Gruppen an. Eins wird genauer beschrieben, sehr technisch. Es ist der sogenannte Faseroptikwandler, der auch später noch eine Rolle spielen wird. Als Miss Powell mit ihrem Vortrag fertig ist, will sie mit Mona nach Hause fahren, bittet aber Tom und Rick noch auf den Sportplatz der Highschool zu gehen. Das sei eine Anweisung des Direktors. Als die Jungs dann verblüfft dort eintreffen, landet dort ein Helikopter. In dem Helikopter sind Toms Eltern und sie holen Tom und Rick ab, denn der Helikopter soll sie zur Tagung in eine ferne Großstadt fliegen. Das ist jetzt die Tagung, der Mr. Benson wollte und zu der am Anfang des Buches diese kryptische Meldung auf dem Telepostcomputer erschienen ist. Der Helikopter ist von Megadapt. Die sind der Meinung, das ist die einzige Möglichkeit, um die Bensons jetzt noch zur Tagung zu bringen und Tom und Rick sollen mit. Es wird jetzt hier nicht genau gesagt, warum die Jungs mitkommen sollen. Sie müssen ja eigentlich ihre eigene Ausstellung vorbereiten. Vielleicht haben sie auch Schule, das wird auch nicht erklärt. Möglicherweise ist das jetzt aber auch so eine Art Entschuldigung von Megadapt an die Familie Benson wegen den Scherereien, den sie ihnen gemacht haben. Es wird dann hier auch technisch beschrieben, dass der Helikopter nicht nur ein Helikopter ist, sondern ein Jetcopter. Er startet wie ein Helikopter, dann schaltet er aber seine Düsentriebwerke an und kann super schnell fliegen und zum Landen benutzt er dann wieder seinen Rotor. Nach einiger Zeit kommen sie in eine Großstadt an, landen auf dem Dach eines Wolkenkratzers und im Erdgeschoss ist das Hotel und dort findet jetzt auch die Tagung statt. Die Bensons bleiben im Hotel, aber Tom und Rick machen sich auf in die Stadt. Sie wollen die Stadt erkunden und insbesondere die Spielhallen. Denn in der Großstadt gibt es das Biofeedback-Fractions-Spiel schon und das wollen die Jungs jetzt natürlich ausprobieren. Für Tom ist das Ganze ein kurzes Vergnügen. Er setzt sich den Helm auf, er fühlt sich aber unwohl. Er sieht kaleidoskopartige Bilder, Explosionen und das Modell eines 3D-Gehirns, durch das elektrische Impulse fließen. Nach kurzer Zeit wirft ihn das Spiel raus. Rick allerdings spielt und spielt und spielt. Nach 40 Minuten wird es Tom aber zu mulmig. Er reißt Rick den Helm vom Kopf. Rick ist sauer. Er ist auch verstört. Er kann sich auch am Anfang auch nicht richtig bewegen und muss gestützt werden. Aber er lächelt selig, fast schon irre. Wegen dieser kaleidoskopartigen Bilder könnte man als Leser jetzt hier denken, da gab es eine Rückkopplung vom Spiel auf das Gehirn des Spielers. Das heißt, das Spiel misst Wellen und sendet Wellen aus. Und genau dasselbe macht ja auch der Tempest T. Möglicherweise gibt es da im Fortlauf der Geschichte eine Verbindung zwischen diesen beiden Geräten. Danach gehen Tom und Rick zurück ins Hotel und dort trifft Rick endlich auf seinen Schwarm, Reporterin Lindy Woods, die interviewt gerade den Hauptentwickler des Fractions-Spiel. Die Reporterin selbst ist allerdings genauso wenig wie Tom von dem Spiel beeindruckt. Tom allerdings interessiert sich nicht für den Entwickler des Spiels, sondern eher für dessen Dolmetscher. Das ist nämlich ein Mann, den er auf dem Megadub-Gelände in Stanton gesehen hat. Danach gehen die beiden Jungs auf eine Ausstellung. Die Tagung hat wohl auch einen Ausstellungsraum, in dem Firmen irgendwelche Geräte vorführen. Das ist jetzt also nicht die Ausstellung in Stanton, bei der Tom und Rick auch teilnehmen. Und insbesondere die Firma Alpha Beta interessiert sie. Das ist nach heutigen Maßstäben eine Big Data Firma, die Daten sammelt, verknüpft und verkauft. Allerdings Daten aus dem menschlichen Gehirn. Denn die Firma zeigt ein originalgetreues menschliches Gehirn, ein Hologramm, durch das elektrische Impulse fließen. Das ist genau das Bild, das Tom vorher in der Spielhalle gesehen hat. Gibt es etwa eine Verbindung zwischen dem Biofeedback-Spiel und Alpha Beta? Die Firma behauptet auch, sie könne den Weg eines Gedanken durch das Gehirn komplett verfolgen. Rick glaubt das nicht, aber man will es ihm vorführen. Er setzt sich also wieder hin, einen Helm auf, das Gerät wird eingeschaltet und Rick wird ohnmächtig. Nach 10 Minuten kommt Rick wieder zu sich, aber die Alpha-Beta-Leute haben dafür nichts getan. Tom erzählt seinem Freund, auf einem Monitor hätte man seine Gedankenmuster sehen können. Es ist mir hier jetzt nicht klar, ob damit gemeint ist, man hat, wenn Rick an einen Apfel gedacht hat, da einen Apfel gesehen, oder ob es Wellen waren, wie zum Beispiel bei einem EEG. Das kommt nicht raus. Es ist allerdings davon die Rede, dass das Gerät aus zwei Komponenten besteht, dem Gedankenleser und dem Mindprinter, der die Gedanken dekodiert. Das erinnert ja stark an den Tempest T, der ja auch elektromagnetische Wellen auffängt und die dekodiert. Also es kann durchaus so sein, dass der Autor hier gemeint hat, dass man Gedanken wirklich übersetzt und dann quasi Sätze auf dem Monitor sieht oder Bilder, je nachdem, was der Proband denkt. Jetzt wird auch schnell die Verbindung klar, denn der Alpha-Beta-Gedankenleser wurde auch von Dr. Fuentes entwickelt, derjenige, der ja auch das Biofeedback-Spiel entwickelt hat. Allerdings, in einem Interview lehnt er militärische Forschung kategorisch ab. Seine Idee wäre es gewesen, eine Maschine zu entwickeln, mit der man in der Pädagogik Leistungstests durchführen könnte. Danach allerdings gibt es Tumult vor dem Stand von Alpha Beta. Wo der herkommt, ist mir jetzt nicht ganz klar. Auf jeden Fall, Tom und Rick haben Angst und auch Mr. Benson fühlt sich unwohl. Sie verlassen das Hotel, die Polizei trifft ein und man sieht, wie Dr. Fuentes und sein Dolmetscher in Handschellen abgeführt werden, was mich jetzt völlig überrascht hat, denn wir sind gerade mal eine Hälfte des Buches und eigentlich dachte ich, Dr. Fuentes wäre der Böse und wenn der Böse jetzt schon weg ist, wie geht's denn dann nun weiter? Nach diesen Tumulten wollen die Bensons jetzt aber nicht mehr bleiben und der Megadapt-Helikopter fliegt sie zurück nach Stanton. Tom, Rick und sein Vater wollen jetzt etwas über Fuentes herausfinden. Mike Benson zapft wieder Datenbanken an, aber die Informationsausbeute ist sehr gering, ist wohl alles geheim. Dr. Fuentes habe eine Aufenthaltsgenehmigung vor noch einem halben Jahr. Die Firma Alpha Beta bürge für ihn und diese Firma unterliegt hohen Sicherheitsauflagen. Am nächsten Tag in der Highschool müssen die Jungs natürlich über ihr Erlebnis in der Großstadt berichten. Das kam alles in den Nachrichten. Nach einer gewissen Zeit wird es ihnen aber zu viel und nach dem Vormittagsunterricht ziehen sie sich in den Computerraum zurück. Jetzt muss Mr. Chips schon wieder seinen Job wechseln, nachdem er zu Beginn ja die Werkstatt von Tom hat bewachen sollen und dann in der Schule Streife geht, beziehungsweise einen Testlauf, soll er nun das Haus der Powells bewachen, da sich Miss Powell sehr unwohl fühlt. Der Tag vergeht. TRM war noch im Big Byte und nachmittags fährt plötzlich der Sicherheitschef von Megadapt bei den Bensons vor. Er hat ein paar Informationen und ein Angebot. Mike Bensons Firma arbeitet nun für Megadapt. Tom und Rick werden den Tempest T vollständig zurückgehalten bis zur Ausstellung und Megadapt bietet Tom ein Praktikum an im nächsten Semester. Es wird hier jetzt auch noch schön erklärt, dass die Stantoner High Schools keinen Nachmittagsunterricht mehr durchführen, nur noch vormittags. Denn seit dem Mikroelektronik-Boom ist der Nachmittag für außerschulische Aktivitäten, insbesondere eben für solche Praktika, in diesen neuen Technologiefirmen in Stanton. Tom möchte aber nur zusagen, wenn auch sein Freund Rick ein Praktikum dort machen darf. Das lehnt North aber ab und so lehnt Tom auch dieses Praktikum ab. Megadapt hat ja die Grundrechte der Bensons auf höchstem Maße verletzt. Sind dies nun alles Versuche einer Art Entschuldigung? Ich meine, sie fliegen die Familie zur Tagung hin und zurück. Sie nehmen die Firma von Mike Benson unter Vertrag und jetzt auch noch dieses Praktikumsangebot. Ich habe den Eindruck, da muss mehr dahinter stecken. Nach einer unbekannten Zeit sind wir nun an irgendeinem anderen Tag. Mona kommt vom Tennisspiel nach Hause. Ganz nett hier, wir erfahren, dass Mr. Chips einen Sprachsynthesizer hat und auch Stimmmuster erkennen kann. Mona muss sich also bei dem Hausroboter identifizieren. Und nachdem er erkannt hat, es ist eine berechtigte Person, ist alles okay. Ansonsten hätte er die Polizei über Funk verständigt. Später kommen dann Tom und Rick vorbei. Die fragen Mona, ob sie ihnen bei der Ausstellung in der Highschool helfen will. Mona sagt begeistert zu, denn ihre Mutter hätte sie sonst generell als Messehelferin eingeteilt. Im Laufe des Tages ist ein Fax angekommen für Rick, ein vertrauliches. Mona gibt es ihm. Und dann kommen ein paar sehr kryptische Seiten im Buch. Es wird nämlich nie gesagt, was auf diesem Fax steht. Wir erfahren nur, es ist von Lindy Woods. Es scheint sich um eine Reihe von Fragen zu handeln über ein unbekanntes Thema. Und Mona rät Rick, Lindy alles zu sagen, was er weiß, aber auf Informantenschutz zu bestehen. Das ist stilistisch ganz gut gemacht hier in dem Kapitel. Es ist sehr spannend, aber man erfährt nicht, worum es eigentlich geht. Und mir wurde nicht richtig klar, was Rick denn Geheimes wissen könnte, wozu man Informantenschutz benötigt. Hat es irgendetwas mit Alpha Beta zu tun oder mit dem Biofeedback-Spiel? Aber das sind ja alles Dinge, die jeder andere Mensch auch hätte machen können. Also Geheimwissen hat Rick in dem Moment meines Erachtens noch nicht. Es wird Nacht und Rick möchte Mr. Chips reinholen, damit der arme Roboter nicht die ganze Nacht draußen rumlaufen muss. Er öffnet die Haustür und sieht gerade noch, wie Mr. Chips entführt wird. Er wird in ein Auto gepackt, das davon braust. Rick will nachrennen, wird aber selbst gepackt, auch in ein Auto verfrachtet und ebenfalls entführt. Mona hat das ebenfalls bemerkt, verständigt ihre Mutter und die ruft natürlich sofort die Polizei an. Es klärt sich aber alles in gewisser Weise recht schnell auf, denn Rick wurde zwar entführt, aber auch nicht so wirklich. Sergeant Darby spricht dann auch noch mit irgendeinem Mann, der auch noch da ist. Darby hat geglaubt, man hätte Ricks Mutter informiert, denn die Regierung habe Rick mitgenommen. Tom erzählt dann alles, was in der letzten Zeit passiert ist, also über das Biofeedback-Spiel, über Ricks Zusammenbruch, über den Alpha-Beta und über Ricks Gehirnströme. Wir erfahren, dass Rick aktuell bei Megadapt ist, denn die Firma und vielleicht auch die Regierung befürchten, das Biofeedback-Spiel habe irgendetwas mit seinem Bewusstsein gemacht, körperlich sei er völlig in Ordnung. Bei Megadapt könne ihm eventuell geholfen werden, auf jeden Fall wird er beobachtet. Mr. Benson teilt noch mit, der arbeitet ja jetzt als Berater für Megadapt, man könne Rick jederzeit besuchen. Bei Megadapt ist Rick mittlerweile in einem eigenen Apartment angekommen, er wird natürlich überwacht. Es ist auch die Rede von einem venezianischen Spiegel. Man hat Rick überzeugt, dass das Beste ist, dass man herausfinden muss, was hat der Gedankenleser und der Mindprinter mit seinem Gehirn gemacht, welches Wissen wurde, und dann fällt das Wort geborgt. Rick wird am nächsten Tag von Megadapt-Mitarbeitern befragt. Insbesondere zuerst zum Alpha-Beta. Dazu kann er ihnen alles erzählen. Er teilt ihnen mit, was an dem Stand passiert ist, was er gefragt hat. Und er erzählt ihnen auch von einem seltsamen Traum, den er hatte, über den Tempest T und militärische Codes. Als aber dann die Rede auf das Biofeedback-Spiel kommt, schaut Rick nur verwirrt. Er kann sich nicht mehr daran erinnern, dass er fast eine Dreiviertelstunde lang dieses Spiel gespielt hat. Dieses Wissen aus seinem Kopf ist jetzt entweder weg oder zumindest aktuell nicht verfügbar. Strong möchte nun herausfinden, ob Rick noch etwas über den Tempest T weiß, aber das bleibt im Moment noch offen, denn Rick ist müde und die Befragung wird auf den nächsten Tag verschoben. Als Leser wird jetzt so nach und nach klar, warum Strong hier ein Problem sieht. Wenn der Gedankenscanner von Alpha Beta das Wissen von Rick über das Spiel löschen kann, dann hat er es wahrscheinlich herausgelesen. Darauf deutet ja auch das Wort geborgt hin. Und wenn nun irgendjemand das Wissen über den Tempest T aus Ricks Gehirn herauslesen kann, dann wäre Megadapt ja wieder in Probleme, denn dann könnte ein anderer dieses Gerät nachbauen und ihre Rechner anzapfen. Damit sich Rick heimischer fühlt, wird am nächsten Tag jetzt noch entschieden, dass Tom seine Werkstatt abbauen soll und auch zu Megadapt kommt. Sie bauen dort also eine komplette Werkstatt auf und die Jungs sollen jetzt einen neuen Tempest T bauen. Das klingt hier alles schlüssig, denn dann könnte Megadapt ja überprüfen, was weiß Rick noch vom Tempest T und besteht hier wirklich ein Sicherheitsrisiko? Auf der anderen Seite, da ja alles überwacht wird, weiß Megadapt dann auch genau, wie man einen Tempest T baut. Die beiden Jungs bauen nun etwa 3 Tage am Tempest T und kommen gut voran. Meines Erachtens machen sie hier aber einen Fehler, denn sie wollen nicht nur ein funktionsfähiges Gerät bauen, sondern gleichzeitig das Gerät auch noch sehr klein machen, sodass man an den Abmessungen des Gehäuses sparen kann. Persönlich halte ich es grundsätzlich immer für falsch, wenn man bei der Entwicklung eines Gerätes auf Nebenbedingungen großen Wert legt. Das ist etwas, was man ganz zum Schluss machen kann, wenn man das Gerät vollständig verstanden hat und es wirklich dauerhaft funktioniert. Nichtsdestotrotz, sie erhalten viele Bauteile und Werkzeuge vom Megadapt, das ist alles kein Problem. Als es dann aber darum geht, die Leiterplatine mit Chips zu bestücken, die Tom vorher programmiert hat, zeigt Rick Anzeichen von Nervosität. Er schwankt, er kann sich nicht richtig aufrecht halten, er muss sich setzen. Das fand ich hier eine ganz gute Idee. Es ist ja immer noch in der Schwebe, weiß er alles über den Tempest T oder hat der Gedankenscanner Pläne aus seinem Hirn entfernt? Und ich hatte hier jetzt den Eindruck, dass diese Szene geschrieben wurde, weil Rick im Moment gerade versucht, auf Wissen zuzugreifen, das er nicht mehr hat oder das nicht mehr verfügbar ist. Er weiß also im ersten Moment nicht so genau, wo welcher Chip hinkommt. Und deswegen die körperliche Reaktion. Fand ich eine gute Idee. Die Jungs machen eine Pause und Tom zeigt Rick nun eine versteckte Kamera. Sie können den Tempest T fertigstellen, aber Tom hat wohl Verdacht geschöpft und er baut eine Möglichkeit für einen Fernzugriff ein. Als das Gerät dann fertig ist, werden die beiden Jungs abgeholt. Rick soll noch bei Megadapt bleiben für weitere Tests. Angeblich habe seine Mutter zugestimmt. Tom allerdings könne gleich gehen. Er wird ins Büro von Mr. Strong gebracht. Dort wartet ein riesiger Stapel Papiere auf ihn. Er soll sie durchschauen. Es sind die Gesprächsprotokolle der Aufzeichnungen, was Tom und Rick gesprochen haben und ein paar Pläne, ob das denn ausreicht, um den Tempest T nachzubauen, denn Megadapt möchte an dem Gerät weiter forschen. Danach lässt Strong Tom etwa eine Stunde allein in seinem Büro und Tom macht das, was er immer macht, wenn er bei einem Verdächtigen ist und Zugang zu einem Computer hat. Er versucht, sich in das System reinzuhacken. Das scheint hier ganz einfach zu sein. Es ist nur die Rede davon, dass man Strongs Namen braucht und die Dienststellenkennung, also wohl kein richtiges Passwort. Tom stöbert ein bisschen rum und schlussendlich versucht er sich den Standard-Codeschlüssel für chiffrierte Nachrichten zu merken. Das sind so etwa 20 kryptische Zeichen, sehr schwierig. Ich könnte es mir nicht merken. In der Szene habe ich mich gefragt, warum wollte Strong denn, dass Tom diese Papiere überprüft? Sie haben doch wahrscheinlich Videoaufzeichnungen des gesamten Baus und Tonaufzeichnungen. Was erwartet er jetzt hier von Tom? Oder ist das Ganze nur eine Methode, um Zeit zu schinden, für was auch immer? Danach kommt Strong zurück und Tom wird nach Hause gefahren. Als der Wagen abfährt, sieht er aber einen anderen Wagen ankommen und aus dem Wagen steigt Dr. Fuentes aus. Dass Fuentes zu Megadapt fährt bzw. gehört, ist es nicht so verwunderlich, da sein Dolmetscher ja schon auf dem Gelände war. Was mich hier jetzt aber wieder verblüfft hat, ist, warum wurde der denn von der Polizei freigelassen, beziehungsweise warum hat die Polizei ihn damals überhaupt festgenommen? Im nächsten Kapitel legt uns nun der Verbrecher seine Pläne offen. Wir sind wieder bei Megadapt und Strong hält eine pompöse Rede. Es sind einige Wissenschaftler und Politiker aus aller Herren Ländern da und zuerst führt Strong den Gedankenleser vor. Man sieht wieder ein Hologramm des Gehirns und elektrische Impulse. Das ist aber nicht die Haupterfindung, denn die Haupterfindung, die Megadapt gemacht hat, ist der sogenannte Tempest-T. Das heißt, wir erfahren hier als Leser, dass Megadapt Erfindungen stiehlt. Und nun kommt Strong zu seinem Plan. Mithilfe des Tempest-T könnte man die Empfindlichkeit des Gedankenlesers so erhöhen, dass man aus der Ferne die Gedanken eines Menschen lesen kann. Allerdings ginge das technisch nur dann, wenn man das Gerät auf die besondere Gehirnfrequenz des entsprechenden Menschen einstellt. Und an diese Werte käme man über das Biofeedback-Spiel. Denn da muss man ja Alpha- und Beta-Welt irgendwie synchron schalten. Ich habe das dann so verstanden, dass man in dem Biofeedback-Spiel zuerst sozusagen registriert wird und alle Menschen, die das Spiel spielen, können dann ihre Gedanken vor Megadapt nicht mehr verbergen. Aber wer nicht dieses Spiel spielt, der ist sicher. In Stanton vor dem Haus der Powells kommt nun Lindy Woods an, die Reporterin. Sie hat sich verkleidet, denn das Haus wird ja auch observiert. Sie trifft auf Tom und Mona. Rick ist ja noch bei Megadapt. Sie teilt den beiden mit, eine ihrer Kollegen habe über Alphabeta recherchiert, also die Firma, die den Gedankenleser gebaut hat, und just dieser Kollege habe nun einen tödlichen Unfall gehabt. Außerdem hat Lindy einige Daten über Megadapt zusammengetragen. Es ist eine Firma, die im Wesentlichen eine Spionagefirma ist, die technische Geheimnisse an fremde Länder verkauft und die quasi die Muttergesellschaft einer ganzen Reihe an Elektronikfirmen in Stanton ist. Unter anderem ist sie auch die Mutterfirma von Alphabeta. Tom hat sich jetzt nur den Standard-Codeschlüssel für chiffrierte Nachrichten von Megadapt nicht komplett merken können, aber er weiß noch, welche Zeichen es sind. Und dafür hat er einen speziellen Computer, den sogenannten Cruncher. Und der hat ihm jetzt auf magische Weise den richtigen Code zusammengebastelt. Darauf gehe ich gleich in den offenen Fragen noch ein. Tom möchte diesen Code nun gleich verwenden, aber Lindy rät ihm davon ab. Denn wenn er sich jetzt bei Megadapt einwählt und den Code benutzt, dann würden die ja innerhalb kürzester Zeit wissen, über Telefonrückverfolgung, wo der Anruf herkommt. Und da das Haus der Powells bzw. Benson sowieso verwacht wird, ist also quasi schon ein Eingreiftrupp da. Es muss also ein anderer Plan her. Die Reporterin hat auch einen, denn sie ist Mitglied in einem Komitee, das direkt dem Präsidenten unterstellt ist. Und sie gibt deshalb diesen Codeschlüssel dort ab. Das fand ich eine gute Idee, denn selbst wenn Megadapt nun herausfindet, wer bei ihnen den Computer anzapft, wenn sie herausfinden, das ist das Büro des Präsidenten, dann werden sie dort mit Sicherheit keinen Eingreiftrupp hinschicken. Aber damit Lindy aus dem Haus auch wieder unerkannt rauskommt, muss jetzt ein Ablenkungsmanöver her. Tom fährt mit dem Wagen seines Vaters weg. Er kann fahren, hat allerdings noch keinen Führerschein, aber es ist eine Notsituation. Mona lädt ein paar Freundinnen ein und so sind die Bewacher abgelenkt und Lindy kann aus dem Haus schlüpfen zu ihrem Reporterteam, das ein paar Straßen weiter parkt. Währenddessen in Megadapt besteht Mike Benson darauf, dass Rick nun endlich nach Hause darf. Das wird ihm auch zugesichert. Der Junge ist völlig groggy, denn während der pompösen Rede von Strong gab es weitere Versuche an ihm und diese Versuche wurden durchgeführt von Dr. Fuentes. Mike und Rick verlassen Megadapt, aber als kleine Rache von Megadapt wird der Beratervertrag mit Mike Bensons Firma gekündigt. Das ist dem Vater von Tom mittlerweile aber egal, denn ihm ist es auch mulmig geworden in der Firma. Tom muss nun etwa 1,5 Stunden überbrücken. Danach wird eine Sondersendung von Lindy Woods über die Satellitennachrichten, über die Machenschaften von Megadapt laufen. Dann wäre alles sicher. Und auch der Präsident hat eine Rede angekündigt. Tom fährt zuerst ins Big Byte, danach in die Spielhalle, denn er hat erfahren, dass dort einige Jugendliche nach Spielen des Biofeedback-Spiels zusammengebrochen sind und ärztlich versorgt werden mussten. Wieder zu Hause haben sich nun alle versammelt, die im Folgenden eine Rolle spielen werden. Mona, Tom, auch Rick ist da, allerdings oben im Bett, er schläft ja nur. Mike und Laura Benson und auch die Mutter von Mona und Rick. Tom hat nun einen Plan, um die Verbrecher dingfest zu machen. Die Aufgaben werden nun verteilt. Mona und ihre Mutter fahren in die Highschool, denn Tom braucht ein Gerät aus der dortigen geplanten Ausstellung. Und weil Mr. Chips ja noch die Pläne der Highschool hat und auch die Möglichkeit, die Alarmanlage abzuschalten und die Türen zu öffnen, stellt das kein Problem dar. Die beiden können den Faseroptikwandler mitnehmen. Sie fahren damit zur Spielhalle. Es gibt ein paar Ablenkungsmanöver. Auch Tom kommt in die Spielhalle. Und Mike fährt mit Rick zusammen ebenfalls dorthin, wird unterwegs aber von Sergeant Dalby aufgehalten, vielleicht weil er zu schnell gefahren ist. Als der Polizist allerdings sieht, wie schlecht es Rick geht, bietet er Mike Benson Geleitschutz an. Es scheint ihm nicht aufzufallen, dass man zu einer Spielhalle fährt und nicht ins Krankenhaus. Auf jeden Fall sind jetzt alle in der Spielhalle versammelt und Tom bastelt ein neues Gerät. Er nimmt den Faseroptikwandler, nimmt einen, so wie ich es verstanden habe, CD-Laser aus einem ausrangierten Spielhallenspielautomaten, verbindet das mit einem Modem. Rick muss sich unter die Biofeedback-Haube setzen, das wird auch irgendwie verbunden. Und dann wählt Tom den Zentralrechner von Megadapt an. Dort kann er eindringen, dazu verwendet er den Standard-Codeschlüssel, den er sein Cruncher herausgefunden hat. Es scheint hier jetzt also kein Standard-Codeschlüssel für chiffrierte Nachrichten zu sein, womit man etwas dekodieren kann, sondern es scheint hier sich um ein Passwort zu handeln. Das geht im Buch aber häufig hin und her, dass man nicht genau weiß, was die jetzt da gerade eingeben. Auf jeden Fall hat Tom jetzt eine Verbindung mit dem dortigen Zentralrechner und weil er sich als Mr. Strong mit dem Hauptcode anmeldet, kann er jetzt alles machen, was er machen will. Er fordert nun eine physikalische Verbindung zum dortigen Tempesté an. Das funktioniert auch, denn er hat ja beim Bauen des neuen Tempesté sich eine Hintertür eingebaut. Dann überstürzen sich die Ereignisse. Rick schreit um Polen, als alles losgeht und Tom hat einen Kurzschluss bei Megadap fabriziert. Der Tempesté, der Gedankenleser und der Mindprinter sind nur noch Schrott. Alle Verbrecher wurden verhaftet, Strong, North und Fuentes und die ganzen Geräte sichergestellt. Es ist die Rede davon, dass Polizei und Militär auf das Gelände von Megadap gefahren sind. Im letzten Kapitel findet nun auch endlich die Wissenschaftsausstellung in Stanton statt. Sehr viele Projekte beschäftigen sich mit Landwirtschaft. Das ist in den Büchern häufiger der Fall. Man könnte es als Computer-Aided Farming, CAF, beschreiben. Denn durch den Mikroelektronik-Boom in Stanton sind zwar einige landwirtschaftliche Nutzflächen verschwunden, aber da die Anbaumethoden immer effizienter werden durch Computerunterstützung, können die Farmer dennoch mehr produzieren und so hat jeder etwas davon. Eine Win-Win-Situation. Auch der alte Tempesté von Tom und Rick konnte wieder so weit hergestellt werden, dass er die Signale der dortigen Computer in der Highschool auffängt und dekodiert. Aber wir wissen ja schon, mit einer etwas besseren Abschirmung stellt das Gerät keine Gefahr dar. Auch Lindy Woods ist da. Sie macht eine Reportage über die Wissenschaftsausstellung und insbesondere interviewt sie TRM und vor laufender Kamera bittet sie die drei Jugendlichen um ein Autogramm. Sie sind nun Fernsehstars. Und damit endet die Geschichte. Welche Fragen sind offen geblieben? Wie hat Megadapt eigentlich erfahren, dass es ein Gerät gibt, das ihre Computer anzapfen kann? Tom und Rick haben ja niemandem mitgeteilt, dass sie am Tempesté arbeiten und was dieses Gerät eigentlich kann. Sendet der Tempesté eventuell auch Störstrahlung aus und die hat Megadapt aufgefangen? Warum wollte Megadapt eigentlich, dass Tom und Rick den Tempesté nachbauen? Dort arbeiten hochqualifizierte Ingenieure. Waren die nicht in der Lage, dieses Gerät über Reverse Engineering zu verstehen? Warum hat Tom über so einen komplizierten Plan die drei Geräte bei Megadapt in der Endszene zerstört? Ich hatte zuerst ja eigentlich die Vermutung, dass er durch seinen Plan Rick, sagen wir mal, heilen wollte, ihm sein Wissen zurückgeben durch diese Verbindung zum Gedankenscanner, der vielleicht irgendwo das Wissen, was Rick verloren gegangen ist, gespeichert hat. Aber es ging ja darum, die drei Geräte über einen Kurzschluss zu zerstören. Er wusste doch, dass 1,5 Stunden, nachdem Lindy Woods weggegangen ist, ein Sonderbericht kommt und dann mit Sicherheit auch die Polizei auf die Firma aufmerksam wird und das Gelände umstellen wird. Es gab also für die Verbrecher eigentlich gar keine Möglichkeit, diese Geräte mitzunehmen. Was enthielt denn die Rede des Präsidenten, die einmal kurz angekündigt wurde? Darauf wird ja gar nicht mehr eingegangen. Ist dies einer Kürzung zum Opfer gefallen? Die TRM-Bücher erschienen ja auch im Schneider-Buchverlag und der hat ja auch Geheimagent Leonard in der damaligen Zeit herausgebracht. Und zum Beispiel bei dem Buch Leonard und die Astronauten gibt es ja im französischen Original einige Kapitel, die gar nicht im deutschen Buch erschienen sind. War das hier auch der Fall? Und die Rede wurde einfach gestrichen? Und die Hauptfrage, die ich mir gestellt habe, ist, wie soll denn dieser Cruncher funktionieren? Tom hat sich ja die Ziffern eines Codes gemerkt und der Cruncher hat den richtigen Code herausgefunden, indem er alle durchprobiert hat. Das Durchprobieren per se ist kein Problem. Es sind bei etwa 20 Zeichen mehrere tausend Billiarden Möglichkeiten. Das kann ein Computer in der Zukunft bestimmt alles schnell durchprobieren. Das Problem ist nur, er muss ja, um herausfinden zu können, ob der Standardschlüssel für kodierte Nachrichten funktioniert, irgendetwas dekodieren. Er muss den Schlüssel also anwenden. Hat Tom irgendwo ein kodiertes Dokument von Megadub mitgenommen? Davon ist im Buch nirgendwo die Rede, denn er will ja den Code, den der Cruncher herausgefunden hat, danach sofort ausprobieren, indem er sich eben bei Megadub einwählt und ihn dort eingibt. Und Lindy Woods, die Reporterin, rät ihm ja davon ab. Das heißt, der Cruncher hat auch sich nirgendwo eingewählt. Wie kann aber dann dieses Gerät magisch herausgefunden haben, welches der richtige Code ist, wenn überhaupt nirgends überprüft wurde, ob der Code funktioniert? Mein Fazit. Mir hat an dem Buch gut gefallen, dass es gleich mit Handlung losging. Der Diebstahl passiert sehr früh. Auf der anderen Seite wird der Diebstahl auch sehr schnell aufgeklärt. Und dann gibt es ein kleines Loch im Buch, die Tagung in der Großstadt, das Spiel. Da war mir lange Zeit nicht klar, worum es geht. Erst als schlussendlich die Verbindung zwischen Gedankenscanner und Biofeedback-Spiel aufgedeckt wurde und die ganze Geschichte bei Megadub und dem Tempest-T-Nachbau, da wurde es wieder sehr spannend. Auch die Endszene hat mir gut gefallen mit Toms Plan, dieser Rückkopplung und seinem Hintertürchen, auch wenn mir, wie gesagt, völlig unklar ist, was der Plan eigentlich bezwecken sollte. Aber der war gut geschrieben und das hat Spaß gemacht beim Lesen. Was ich in Science-Fiction-Büchern immer gern habe, ist eine gewisse Diskrepanz. Wir haben hier jetzt auf der einen Seite die Möglichkeit, Gedanken zu lesen, auf der anderen Seite wird aber noch über Funk analog telefoniert, Datenübermittlung zu Computern findet über Modems und Akustikkopplern statt und wir haben noch Floppies als Speichergeräte. Das finde ich immer sehr schön, das erinnert mich dann zum Beispiel hier jetzt an Perry Rhodan. In der Frühzeit der Heftromanserie sind sie ja auch schon über Lichtgeschwindigkeit geflogen, mussten aber noch die Daten von einem Computer zum anderen übertragen, mal über Lochstreifen oder über Ausdrucke. In diesem Buch hier ist es jetzt so, dass sehr viele technische Erklärungen drin sind, die halbwegs vernünftig klingen manchmal. Ich denke zwar gern darüber nach, wie denn sowas funktionieren könnte, aber mir reicht es dann auch, wenn ich eine ganz grobe Erklärung habe. Der Tempest-T ist einfach eine besonders gute Richtstrahlantenne, die sehr sensitiv ist. Damit kann sie halt Streustrahlung auffangen. Der Gedankenleser, der die Gedanken im Gehirn verfolgen will, über die Synapsen, wie geschrieben ist, hat halt ein sehr großes Auflösungsvermögen. Man kann ja heutzutage über EEG auch schon einiges ableiten. Ich hätte mir aber gewünscht, dass ein kleines bisschen mehr drauf eingegangen wird, wie die Dekodierung stattfinden soll. Weiß man also, welche Streustrahlung welches Programm auslöst? Oder welcher Gedanke, welches Muster im Gedankenscanner? Musste das über Tests vorab herausgefunden werden, indem der Proband an einen roten Apfel denkt? Dann wird das Gehirnwellenmuster abgeleitet. Oder er denkt an ein grünes Fahrrad, dann wird das abgeleitet. Und man hat eine riesige Datenbank an Gedankenmustern und kann daraus, ähnlich wie man heutzutage ja Sprache versteht, verstehen, was gerade im Gehirn abgeht. Eine solche Erklärung hätte mir völlig ausgereicht. Ganz nett fand ich, dass hier Geräte einfach mit dem Wort Laser versehen werden und dann klingen sie gleich viel futuristischer. Es gibt hier keinen Lötkolben, es gibt gleich einen Laserlötkolben. Es gibt keinen Impulsgeber, es gibt gleich einen Laserimpulsgeber. In einem anderen Buch hat er auch einen Laserstift, mit dem er schreibt und das klingt dann gleich viel fortschrittlicher. Es werden hier auch einige Namen von Spielhallenspielen genannt. Ich persönlich kannte ja wie gesagt keine. Aber wenn man mal kurz nachschaut, zumindest drei scheint es echt gegeben zu haben. Pac-Man wurde ja schon angesprochen. Dann ein Spiel namens Centipede, wo man ein Insekt ist und mit Laserstrahlen irgendwelche Hundertfüßler erschießen muss. Und ein Spiel namens Elevator, bei dem man von oben nach unten durch ein Gebäude kommen muss. Die anderen Spiele, Biofeedback und auch das Superwave, was sie spielen, die scheinen aber erfunden zu sein. Aber da hat sich der Autor teilweise durchaus der Realität bedient. Insgesamt war es ein Buch, das sich generell sehr gut lesen ließ, das auch ausreichend Erklärungen für die Technik, die im Buch verwendet wird, bereitstellt. Ich fand es spannend an manchen Stellen. Es geht gleich richtig los. Hat Spaß gemacht. Deshalb von mir Daumen hoch. Wenn ich eine Reihung der Bücher, die ich bis jetzt besprochen habe, durchführen müsste, dann führt natürlich ganz klar Datenpiraten, das ist Band 3, gefolgt von Projekt Gedankenschnüffler, Band 2 und danach Band 1, Geheimprogramm Bienenstich. Allerdings wird es mit den zwei noch ausstehenden Büchern nicht linear so weitergehen. Und damit bin ich am Ende angelangt und es bleibt nur noch, mich zu verabschieden. Bis zum nächsten Mal.